Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Ich kann gerade weitermachen mit den Healing Zoom. Healing Zoom ist auch für die, die online sind. Es ist ganz einfach so, wir haben eine Stunde, wo wir für Menschen beten, die uns dann über Internet zugeschaltet sind. Wir haben dort Breakout Rooms, das heißt also, wir gehen in kleine Nebenräume, also digitale Nebenräume, so dass man wirklich alleine ist mit den Betern und deswegen auch entsprechend offen sein kann. Und wir haben, wie gesagt, gestern diese Heilung am Wirbelsäule erlebt. Aber wir haben auch erlebt, dass uns eine Frau erzählt hat, beim letzten Mal war die da gewesen, dass ihr Ellbogen sollte operiert werden. Wir haben gebetet und er musste dann nicht mehr operiert werden. Jetzt war sie wegen Fuß da und er wurde dann auch geheilt. Also es ist wirklich so, dass Gott da einfach viele Dinge tut. Eine andere Sache war, das hat mich besonders gefreut, ein Mann, den ich nicht kannte vorher, der hatte von irgendjemandem die Adresse bekommen und vollständig verkrebst, also Lungenkrebs, was weiß ich alles, ganz übel. Und beim ersten Mal, wo er da war, muss er irgendwas von Jesus so richtig mitbekommen haben, auf jeden Fall. Diesmal habe ich ihn gefragt, wie geht's dir, bevor wir nochmal beten für dich. Und er sagte, ich habe Gott kennengelernt. Und ich werde nächste Woche untersucht und wenn die Untersuchung das ergibt, wie ich mich fühle, dann bin ich gesund. Und ich denke, wow, also Gott ist wirklich drauf und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Und wir merken so, wie Gott einfach so viele Menschen anfängt anzurühren. Und wenn ihr Bekannte habt, vor allen Dingen, die nicht herkommen können zu den Heilungsräumen, sondern eben weit weg sind oder sonst wo, könnt ihr sie, es ist immer der gleiche Link, der steht auf unserer Webseite, dann könnt ihr ihnen persönlich zukommen lassen. Wir machen das bewusst so, dass eben nur Leute kommen, die wirklich wollen und deswegen ist es nicht öffentlich. Okay, die Woche hat mich ein Vers beschäftigt und da ganz speziell eine Passage in diesem Vers. Und zwar dieser Vers, wenn unser Herz uns nicht verklagt, also wenn wir Zuversicht in unserem Herzen haben, können wir bitten, was wir wollen und es wird geschehen. Und das klingt ja so schön und für manche zu schön, um wahr zu sein, aber es ist einfach die Tatsache. Ich glaube, dass uns gar nicht so bewusst ist, wie wichtig das ist, dass unser Herz versteht und begreift, was Gott eigentlich uns schenkt. Und Detlef sagt so gerne, der jetzt auch übrigens im Urlaub ist und dem an, dass er es auch zuguckt, er sagt immer so gerne, dass er sagt, vor allen Dingen bewahre dein Herz. Und unser Herz ist eine wichtige Angelegenheit. Und deswegen sollten wir vielleicht dann nochmal genau hinschauen, weil ich glaube, dass viele Heilungen nicht geschehen, weil wir in unserem Herzen nicht greifen können. Also wir sind da irgendwie wie verhindert und da möchte ich was gegen tun. Okay, der Vers, der mich so angesprochen hat, der ist aus 1. Johannes 3, 19 bis 24. Das ist der Apostel Johannes, der hier die Briefe an die Gemeinde schreibt und da sagt er Folgendes. Er sagt, ihr Lieben, wenn unser Herz uns nicht verdammt, so reden wir freimütig zu Gott und was wir bitten, empfangen wir von ihm, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Das ist so mitten aus dem Text und das ist so rausgesprungen, da habe ich gedacht, wow, wenn unser Herz uns nicht verklagt, wann verklagt uns unser Herz? Und ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber das geht relativ schnell. Wir denken dann zu schlecht, zu dumm, zu unfähig. Oder wir denken, nicht heilig genug, Gott müsste eigentlich ein Problem mit mir haben. Und diese Dinge kommen super schnell hoch in unserem Herzen. Ja, also wie ihr auch so schön erzählt habt, naja, wer war jetzt der Gläubige im Raum? Die Frage stellt sich. Ja? Unser Herz ist ein Ding, auf das wir aufpassen müssen. Und das wirklich unsere Pflege braucht. Und ich lese den ganzen Text. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können vor ihm unser Herz überzeugen, dass, wenn unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so reden wir freimütig zu Gott. Und was wir bitten, empfangen wir von ihm. Denn wir halten seine Gebote und tun, was ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an den Geist, den er uns gegeben hat. Dieser Text aus diesem Brief ist super parallel zu Johannes 15, dem Evangelium, wo Jesus nämlich sagt, dass er der Weinstock ist und wir die Reben. Und er sagt dort in Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben. Also die Parallele ist deutlich. Hier greift offensichtlich Johannes dieses Jesuswort auf und sagt, wenn ihr in ihm bleibt und in den Geboten bleibt, und er schlüsselt es auf, was für Gebote das sind. Er sagt, das erste Gebot hier ist, dass wir an den Namen seines Sohnes, den Sohn Jesus Christus, glauben. Der Name heißt auf Deutsch übersetzt, der gesalbte Retter. Also wenn wir an den Namen Jesu Christi glauben, dann glauben wir, dass Jesus Christus von Nazareth der von Gott gesandte, gesalbte Retter ist, und zwar exklusiv. Wir glauben, dass er sein Leben für uns gegeben hat, dass er für uns gestorben ist und dass er jetzt noch lebt. Das glauben wir. Und das verbinden wir sogar, wie in unseren Liedern, damit, dass wir ihn nämlich lieb haben. Wir wissen, dass wir ihn lieben. Warum? Wer ihn kennenlernt, muss ihn einfach lieben. Wer ihn nicht kennt, hat Mühe, Gott zu lieben. Aber wer Gott kennt, der kann fast, es ist wirklich so, Gottes Persönlichkeit ist so wundervoll, dass es gar nicht klappt, ihn nicht zu lieben. Ja? Es funktioniert nicht. Also wer sagt, ich kenne Gott und liebe Gott nicht, ich muss dir leider sagen, dann bist du ihm nicht begegnet. Denn da, wo ich ihm begegne, je mehr ich Gott kennenlerne, wisst ihr was, je mehr habe ich ihn lieb. Also das wird immer schlimmer. Und ich träume davon schon, in meinen Träumen, weil ich ihn so lieb habe. Und ich lerne ihn immer mehr kennen und ich liebe ihn. Und dieser Jesus von Nazareth, ich glaube an ihn, weil sein Name ist Programm. Im Alten Testament, das habe ich schon manchmal erwähnt, ist es ja so, dass die Namen oft die Berufung zum Ausdruck bringen. Das ist ganz häufig, dass auch ein neuer Name eine neue Berufung von Gott ist. Also wenn Gott irgendwann mal zu dir spricht und dir plötzlich sagt, du heißt so, dann würde ich sehr schnell mal nachfragen, Gott, zu was genau hast du mich jetzt berufen? Weil ich glaube, dass Gott immer noch so tickt. Jesus, als er Petrus begegnet und Jesus dort ihn bekennt, diese Offenbarung vom Vater im Himmel hat, dass Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, der Messias ist, auf den er wartet, da beruft Jesus den Petrus und sagt, du, und er heißt bis dahin eigentlich Simon, das ist eigentlich sein Geburtsname, ist Simon, er sagt, Simon, du heißt Petrus und auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Und sein Name war Programm, nämlich der Felsen zu sein, so ein Rock zu sein, so ein Rockiger, wirklich zu sagen, auf dir errichte ich meine neutestamentliche Gemeinde. Das war Berufung in dem Moment. Und ich glaube, dass Gott für fast jeden hier im Raum, außer für diejenigen, die lieber im Handy lesen, als hier zuzuhören, für fast jeden diesen Raum hat Gott eine Berufung. Ja, die sitzen ja nicht mal Gott zuhören, wenn er spricht, weil das Handy so interessant ist. Ich muss mein Handy auch mal gewaltsam von mir entfernen. Das ist irgendwie, ich glaube, bei manchen, wenn die sterben, muss das operativ entfernt werden, weil man es nicht in den Sarg reinlegen möchte. Ja? Jedenfalls Tatsache ist, dass Gott uns beruft und dass er uns einen Namen gibt. Und dieser Name ist Programm, es beinhaltet eine ganze Geschichte. Und Jesus Christus, dieser Name, beinhaltet, dass Gott seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben bekommt. Und wenn der Johannes hier schreibt, das ist das erste Gebot, dass wir an diesen gesalbten Retter glauben. Und dass wir damit das erste Gebot erfüllen. Das heißt, ach, da war doch ein anderes Gebot, du sollst Gott über alles lieben und ihm die erste Stelle geben. Ja genau, das beinhaltet es aber auch. Weil Jesus führt dich immer zu Gott. Er führt dich immer zum Vater. Durch Jesus sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Aber diesmal nicht auf dem Gesetzesweg zum Vater, sondern diesmal auf dem Liebesweg zum Vater. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Es ist, ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber gerade wenn es so Könige gibt, ja, es ist bei Königen, wenn du eine Audienz hast, es ist so entscheidend, wie du dich ihnen näherst. Ja, wenn du dich dem König näherst als sein eigenes Kind, hast du gute Karten. Weil selbst Könige lieben ihre Kinder. So liebt Gott seine Kinder, sagt die Bibel. Und wenn du dich Gott näherst, dann sollst du dich ihm nähern als sein Kind. Du bist sein Kind. Denn in Johannes 1, Vers 12 steht, alle, die Jesus Christus annahmen, denen gab Gott das Vorrecht, sein Kind zu sein. Ja? Und deswegen ist unsere neue Beziehung zu Gott nicht mehr großer Gott, Hilfe, Hilfe, sondern lieber Vater, sagt der Römerbrief. Römerbrief spricht davon von Abba, lieber Vater, also Papilein ist die Niedlichkeitsform von Vater, also Abba. Papilein, mein Papilein im Himmel. Komische Ansprache. Ja? Aber das ist das, was der Römerbrief sagt. Er sagt, in unserem Geist dürfen wir zu Gott Väterchen sagen oder Papilein sagen oder wie du halt willst. Kannst auch bei Vater bleiben. Tatsächlich lehrt uns Jesus ein Gebet. Wie fängt es an? Vater unser. Also die Beziehung von durch Jesus Christus zu Gott ist die Beziehung zu Gott als unserem Vater. Das ist unsere legitime Beziehung. Und wenn du dich in dieser legitimen Beziehung ihm näherst, dann hast du es schon mal richtig gemacht. Er ist dein Vater. Und er wird immer sein Zepter ausschicken. Es gibt ganz viele Leute, die wollen ihn immer als König verehren. Ist auch gut. Aber ehrlich, wenn ich wählen darf, dann lieber als Vater. Weil er dann ganz nah bei mir ist und ich bei ihm. Dann trennt mich nichts mehr. Er nimmt mich an, wie ein Vater seinen Sohn annimmt. Das ist was in der Bibel. Als Jesus dieses Gleichnis von den zwei Söhnen erzählt, da geht es auch um diesen Vater, der den Sohn annimmt, egal was er alles ausgefressen hatte. Also der erste Gebot ist, das ist also sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das geboten hat. Und das passt natürlich auch wieder zum Johannesevangelium, wo er sagt und er spricht, ich meine, der Brief richtet sich wirklich an eine Gemeinde. Und er erinnert diese Gemeinde, wie wesentlich Gott es ist, dass wir unsere Brüder und Schwestern lieben. Ja, ich liebe die ganze Welt. Ja, super. Aber lieb doch auch mal zuerst deine Geschwister. Es geht sogar aus diesem Gesamttext hervor, dass derjenige ein Lügner ist, der seine Brüder und Schwestern im Glauben nicht liebt. So hart macht es der Johannes. Das sind nicht meine Worte, das sind seine. Er sagt, der ist ein Lügner, der seine Brüder und Schwestern nicht liebt, sondern hasst. Denn tatsächlich ist es so, da wo du mit Gott zusammenkommst, entsteht etwas in deinem Herzen, dass du anfängst, die Menschen zu lieben, die genauso wie du Jesus nachfolgen. Plötzlich beginnst du, Menschen zu lieben, die du gar nicht kennst. Und bezeichnest sie als Brüder und Schwestern. Was ja schon sehr intime Beziehung ist. Also für mich ist wichtig, dass wir verstehen, es ist ein Gebot Jesu, dass er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Und dieses neue Gebot bezieht sich auf die Brüder und Schwestern. Denn das Gebot der Nächstenliebe ist kein neues, ist ein altes. Das bestätigen wir nur. Ja, wir sollen unsere Nächsten lieben, wie uns selbst. Aber unsere Geschwister sollen wir mit der Liebe Jesu lieben. Und das ist mal ein bisschen mehr. Also wie mich selbst ist okay, kommen wir klar mit. Aber meinem Bruder und meine Schwester zu lieben, wie Jesus sie liebt, das heißt, mich zuständig zu erklären, mich verfügbar zu machen, bereit zu sein, mein Leben für meine Geschwister zu geben, und genau darauf zielt es ab. Und das ist schon heftig. Und der Johannes sagt, es sind zwei Gebote, um die es geht. Da sagt er, und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Der Punkt ist, wir würden alle nicht sagen, vermutlich bei der ersten Befrage, dass es an meiner Liebe zu meinen Geschwistern hängen kann, dass meine Gebete nicht erhört werden. Ups. Aber wenn das so ist, oder dass ich mich nicht wirklich einlasse auf die frohe Botschaft, dass ich immer noch am Selbsterlösen bin. Es gibt so viele Leute, wenn ich mit ihnen spreche, was ist Heiligung? Das ist eine interessante Frage, was Heiligung ist. Wenn du deine Umfrage machst, bekommst du meistens folgende Antwort. Heiligung ist, dass jeder von uns versucht, ein besseres Leben zu führen. Weniger sündigen, mehr beten, mehr Gemeinschaft mit Gott. Die Bibel ist ein bisschen anders drauf. Weißt du, wie man heilig wird? Ist ganz einfach. Wir werden heilig durch Geburt. Weil wenn Gott unser Vater ist und er heilig ist, glaubt ihr im Ernst, er hat unheilige Kinder? Es steht geschrieben, dass wir aus dem Geist Gottes geboren sind, oder? Gebiert der Heilige Geist was Unheiliges? Die Bedingung, ein heiliger Mensch zu sein, ist ausschließlich, dass du Jesus Christus annimmst und auf die Gnade vertraust, die dir da gereicht wird, die dir da geschenkt wird. Frage, sollen wir unser Leben dann lassen, wie es ist? Das sei ferne, hätte Paulus gesagt. Bloß nicht. Wer will schon freiwillig stinken nach Sünde? Aber wenn du ein Kind Gottes bist, dann tust du die Dinge nicht mehr deswegen, damit du Gott gefällst, denn du gefällst ihm, sondern du tust die Dinge, weil du Gott gefällst. Wenn da was nicht klappt an der Stelle, wenn du immer noch alles Mögliche andere machen möchtest, dann würde ich nochmal zurückgehen zum Ausgang und sagen, Jesus, kann ich dich irgendwie noch tiefer annehmen? Vater im Himmel, kann ich noch näher zu dir kommen? Denn bei mir klemmt es noch. Die Transformation des Herzens, die findet bei Gott statt. Wenn wir uns über Herzen Gedanken machen, dann schauen wir mal, was das hebräische Wort hergibt. In 5. Mose 6, Vers 5 ist ja dieser Vers, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben, mit all deiner Kraft, mit all dem. Und dieses hebräische Wort, ich spreche es ungern aus, weil ich es garantiert falsch sage, aber Lebab, was weiß ich, wie es gesprochen wird. Dieses Wort ist anders als bei uns. Im Griechischen gibt es dieses Wort, da heißt es Cardio. Und da denken wir natürlich sofort an unsere Pumpe. Ja? Cardio. Das meint aber die Bibel nicht. Die Bibel meint den inneren Menschen, den Verstand, das Verständnis von Dingen, der Wille, die Moral, das innere Denken, die Seele, das Denken generell. Ich glaube, dass dieser Begriff Herz in der Bibel beschreibt das Zentrum des Wesens eines Menschen. Es ist das Wesen einer Person und die setzt sich aus Seele und aus Teile des Geistes zusammen. Also es ist echt ein bisschen komplizierter. Es ist mein Wesen, meine Person letztlich, um die es an der Stelle geht. Und wie ich die verwandelt kriege, das sagt mir Hesekiel, das sagt Gott nämlich, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben, und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und ich euch ein fleischernes Herz geben, und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt. Also Gott sagt, dass die Verhaltensänderung aus der Erneuerung meines Geistes, meines Herzens kommt durch seinen Geist. Und dass es wichtig ist, dass ich verstehe, dass auch meine Transformation meines Person aus Gnade geschieht und nicht mehr aus alttestamentarischer Gesetzforderung. Ich komme nochmal zum Text am Anfang zurück. Dort sagt der Text mit anderen Worten, wenn mein Herz mich nicht verklagt. Ich habe Bücher gelesen über Heiligung, danach hat mein Herz angefangen, mich zu verklagen an jeder Ecke. Ist das vielleicht jemandem auch schon mal passiert? Anschließend habe ich gedacht, ich bin der Oberallerletzte und weißt du was, mit dir macht es keinen Sinn. Und wenn ich die Kurve gekriegt habe, habe ich das Buch an die Wand geschmissen. Weil mich die Vorschriften, genauso wie im Alten Testament, es reicht nicht, dass ich die Vorschriften Gottes kenne. Das reicht nicht. Das wird mich nicht erlösen. Die Vorschriften Gottes sind richtig. Und die Vorschriften Gottes sind nicht egal. Die sind nach wie vor der Wille Gottes. Die Frage ist nur, wie kann in meinem Leben etwas geschehen, damit ich so lebe? Und das geht nur über den Geist Gottes. Es geht nur über eine neue Kraft, an die Kraft Gottes, die an mir wirksam wird, der ich mich aussetze und wo ich bereit bin, ihn wirken zu lassen an mir. Jetzt sage ich nicht, dass es da deinen Willen nicht braucht. Ja, den brauchst du immer, weil der Wille ist immer noch wesentlich, dass du es willst. Aber die Kraft der Veränderung, die kommt aus Gott und die kommt nicht aus dir. Die kommt nicht aus deinen Vorsätzen, denn ich habe so viele Menschen scheitern sehen, die mit guten Vorsätzen versucht haben, also die haben sich's vorgenommen, tue ich nicht mehr, mache ich nicht mehr, und sie haben es dann doch getan. Die Veränderung kommt immer dann, wenn ich zu Gott gehe und ihm eingestehe, Gott, ich kann dir bezeugen, bei mir geht es nicht. Aber ich glaube dir, dass es bei dir geht. Und mit dir zusammen werden wir das abstellen. Mit dir zusammen werde ich ein neuer Mensch sein. Und es ist für mich ganz praktisch gewesen, wie man Rauchen aufgehört hat über Nacht. War das nicht ein Ergebnis von schrecklich langen Gebeten und viel Zusammenreißen, sondern von dem Glauben, dass Jesus mich wirklich frei macht. Das Gleiche war es auch beim Trinken, dass Jesus mich wirklich frei macht. Und du kannst einsetzen, was immer du willst in deinem Leben. Es ist Jesus, der dich frei macht. Und unser Glaube muss sich verbinden mit seinem Wort, dass er gesagt hat, er schenkt uns ein neues Herz. Und dann heißt es hier, ein Herz, das durch seinen Geist bewegt und gemacht wird. Und zwar, dass wir in seinen Ordnungen leben und seine Rechtsbestimmungen bewahren. Das kommt dann, das ist dann nicht mehr von außen eine Forderung, weil wir einsehen, es ist richtig und gut, sondern es ist von innen heraus die Kraft im Heiligen Geist, die Dinge zu tun. Und das ist der Unterschied für denjenigen, der gerne Römerbrief liest, das ist der Unterschied zwischen Römer 7, wo der Mensch bekennen muss, das Schlechte, was ich tun will, das Schlechte, was ich nicht tun will, das tue ich. Und das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Das ist der Zustand von Römer 7, von einem Mensch, der geschwächt durch sein Fleisch im Fleisch lebt. Und in Römer 8 steht, dass wir durch den Heiligen Geist die Werke des Fleisches töten. Und das geht nicht, weil wir es uns vornehmen, sondern weil es aus der Kraft Gottes. Das ist genauso eine Heilung, wie wir hier die Heilung gehört. So heilt der Heilige Geist dich von deinem ungöttlichen Wesen. Und nur so entsteht eine neue Person und ein neuer Charakter. Und das Wesentliche für die Sache ist, dass wir ihm glauben, dass wir ihm Vertrauen schenken für unser Leben. Wenn wir Jesus anschauen, Jesus erfüllt einen Gottesnamen. Es gibt im Alten Testament, ich glaube es ist im 2. Mose, da sagt Gott zu seinem Volk, ich bin Jahwe Rapha, der Gott, dein Arzt. Ja? Und in Matthäus 4, 23 bis 25, da können wir sehen, wie das aussieht, wenn Gott, mein Arzt, unterwegs ist. Da ist nämlich Jesus unterwegs und er zog in ganz Galiläa umher und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten, Qualen behaftet waren und Besessenen und Mondsüchtigen und Gelähmten. Und er heilte sie. Und es folgte ihm eine große Volksmenge von Galiläa und den 10 Städtegebieten und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordans. Jesus ist die Erfüllung des Gottesnamens Jahwe Rapha. Er ist der Gott, der heilt. Denn Jesus, wisst ihr, im Alten Testament gibt es nicht so furchtbar viele Heilungen. Ich weiß nicht, ob ihr, könnt ihr gerne mal gucken, im Nachschlagewerk, wie viele Heilungen ihr findet. Wenn ich richtig weiß, 2. Einmal von dem Nahemann mit Aussatz, und das war eine prophetische Handlung. Und das zweite Mal ist die Heilung von Hiskia mit dem Feigenpflaster. Das war's. Weil die Erfüllung des Namens Jahwe Rapha auf Jesus zeigt. Jesus ist der Gott, der heilt. Und das ist eine gute Nachricht, denn jetzt ist Jesus da und er heilt. Warum habe ich das erzählt? Weil ich immer wieder in Gesprächen, wenn es um Heilung und Befreiung geht, immer wieder auf die Herzen stoße, die sich selber anklagen. Also die die Arbeit vom Teufel übernehmen. Der Teufel ist der Verkläger der Brüder. In Römer 8 steht, es gibt keine Verdammnis mehr für die in Jesus Christus. In Römer 8 steht, wer will verklagen, wenn Gott da ist, der gerecht spricht. Also wenn du verklagende Gedanken in deinem Wesen hast, in deinem Inneren hast, ist es immer nicht von Gott. Ohne Ausnahme. Weil Gott verklagt dich nicht. Er hat kein Interesse daran. Und was glaubt ihr, wie viele Gebete blockiert werden, weil unser Herz die Wahrheit von Gott nicht fassen möchte? Wir würden dann lieber an einen Wunderheiler glauben. Wir hätten dann lieber jemanden, der für uns die Arbeit macht. Simsalabim und wir sind gesund. Nicht so. Und das ist es nicht. Sondern wenn sich unser Herz in Aufstellung befindet mit Gottes Wahrheit und wir ihm glauben, dann können wir bitten, sagt die Schrift, was wir wollen. Wir werden das dann automatisch sowieso in Übereinstimmung mit seinem Willen tun. Aber was wir wollen, werden wir ihm bitten und es wird geschehen. Hört ihr mich? Lasst uns unsere Herzen in Übereinstimmung zu bringen mit dem, dass Jesus alles für uns getan hat. Dass er uns nicht mehr, es verklagt uns niemand mehr vor unserem Vater im Himmel. Sondern da ist Jesus sogar, heißt es, der für uns eintritt. Und der Heilige Geist, der uns vertritt mit unaussprechlichen Worten. Wir haben so eine positive Powerbank im Himmel. Es kann nur noch gut werden. Versteht ihr das? Und wir müssen wegschmeißen dieses Zeug, wo uns immer wieder sagen will, dass es nicht genügt, dass wir nicht Gott genügen, dass es zu wenig ist, dass er uns nicht wirklich lieb hat, dass wir nicht mit ihm übereinstimmen. Wir müssen das hinauswerfen aus unserem Leben, denn es ist nicht die Wahrheit. Jesus Christus, an Jesus Christus glauben bedeutet, auch sein Opfer für dich anzunehmen. Und ich erkläre dir mal, wie Jesus sein Opfer gelebt hat. Als Jesus für dich gestorben ist, da ist er vor 2000 Jahren für das Gesamtpaket, also ich mach's mal mit meinem Namen, für das Gesamtpaket Reinhard Rehberg ist Jesus vor 2000 Jahren gestorben. Und dieses Gesamtpaket, wenn du von 2000 Jahren hierher guckst in meine Zeit, siehst du den ganzen Frödel. Und zwar von seiner Geburt bis zu seiner Beerdigung. Und dazu hat Jesus am Kreuz Ja gesagt. Und wenn ich jetzt Ja sage zu ihm, dann kommen unsere beiden Willen zur Übereinstimmung. Und das setzt den Heiligen Geist frei, der mich transformiert. Und es gibt überhaupt keinen Grund mehr, warum Gott dich oder mich verdammen sollte, denn es gibt keine Verdammnis mehr für die in Jesus Christus sind, sagt das Wort Gottes, sagt nicht der Reinhard Rehberg. Verklagt den ersten und den Römerbrief, Römer 8, Vers 1, verklagt Paulus, wenn ihr Lust habt. Aber dieses Stück Bibel steht dort geschrieben und bedeutet, wo du eincheckst bei Gott, checkt Gott bei dir ein und es gibt keine Verdammnis mehr für dich. Das einzige Hindernis ist dein Herz. Bring dein Herz in Übereinstimmung mit der Wahrheit Gottes. Bring dein Herz in Übereinstimmung mit dem, was Jesus für dich getan hat. Der da glaubt an den Namen Jesus Christus, gesalbter Retter. Halleluja, ich bin erlöst. Kannst du das für dich so sagen? Halleluja, ich bin erlöst. Ich bin erlöst. Halleluja. Es gibt keine Verdammnis mehr für mich, weil ich in Jesus Christus bin. Könnt ihr das mal, das Wort Gottes, soll ich es euch vorlesen oder glaubt ihr es mir ohne? Ja? Das kann ich zufällig ganz und gar auswendig. Es gibt keine Verdammnis mehr für mich, weil ich in Jesus Christus bin. Versteht ihr, unser Herz müsste es vielleicht manchmal hören. Weil unser Herz hat die Angewohnheit, uns gerne zu verdammen. Es ist noch so die Welt gewöhnt, wo jeder den Schuldigen sucht. Gott sucht nicht den Schuldigen, sondern Gott weiß, dass wir schuldig sind und hat uns längst gefunden. Der muss nicht mehr suchen. Und da hat er uns vergeben. Und das Zweite ist, dass unser Herz in Übereinstimmung bringen mit dem, wenn ich so viel Gnade bekommen habe, warum sollte ich keine Gnade mit meinen Brüdern und Schwestern haben? Warum sollte ich sogar mich selbst lieben? Weil Gott mich liebt. Weil Gott mich annimmt. Wisst ihr, in wie vielen Gebeten wir Menschen dazu führen müssen, sich selbst zu vergeben? Weil eigentlich sind die Superchristen, die haben allen vergeben, von oben bis unten, von quer nach vorne, nur sich selber nicht. Sie haben Anklage in ihrem Herzen gegen sich. Ich bin nicht gut genug. Ich bin zu schlecht. Ich bin mies. Und dann sage ich immer, mach doch mal eins. Wir gehen jetzt vor Jesus Christus, der ist jetzt hier. Und dann bet doch mal, Jesus Christus, du als mein Zeuge, ich vergebe mir selbst vor deinem Angesicht, weil du mir vergeben hast. Du brauchst dich nicht mehr verklagen bei dir. Lass dein Herz in Übereinstimmung kommen mit der Wirklichkeit und Wahrheit der Schrift. Denn wenn du das tust und wenn du eins wirst mit Gottes Gedanken, dann kannst du bitten, was du willst und es wird geschehen. Das ist ein großer Schlüssel, unser Herz, Durchbrüche zu bekommen in den Verheißungen, die uns Gott bereits gegeben hat. Und das Gute ist, wenn es jetzt noch nicht so klappt, sagt ja der Text auch was dazu. Selbst wenn unser Herz uns verklagt, dann bist du größer als mein Herz. Das ist der Grund, warum bei uns viele Gebete funktionieren, obwohl wir es nicht ganz richtig machen. Aber noch viel mehr Power ist dahinter, wenn wir unser Herz in die Übereinstimmung bringen mit der Wahrheit, die Gott über uns denkt. Gott denkt gut über dich. Hört ihr das? Gott denkt gut über dich. Er liebt dich, er hat dich ausgesucht, du bist sein Kind. Und wenn du dich jetzt mies fühlst, dann freiwillig. Das musst du nicht mehr. Du bist angenommen, eigentlich müsste man dir das Lächeln aus dem Gesicht wischen können, weil es so stark ist. Und das kriegt man dann gar nicht weg, weil es immer wieder kommt. Du bist erlöst durch des Lammes Blut. Du bist errettet, weil Gott es getan hat. Und wenn du Jesus angenommen bist, bist du ein heiliges Kind Gottes. Und wenn du die Verheißungen in die Hand nimmst, dann darfst du die anwenden, weil sie nämlich für dich gelten. Bring dein Herz in die Übereinstimmung mit der Wahrheit Gottes. Das ist unsere Aufgabe. Das geht aber dann noch weiter. Wenn wir unser Herz in Übereinstimmung gebracht haben, dürfen wir, sind wir eingeladen und sollen wir nach Paul, nach Johannes, auch so leben wir er. Und wie lebt er? Ich habe es euch gerade vorgelesen. Er betet für die Kranken, er treibt die Dämonen aus, er erweckt die Toten, er verkündigt das Evangelium. Genauso möchte Gott, dass wir leben. Aber nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir Kinder sind. Und bekanntlich fällt ja der Apfel nicht weit vom Baum. Ja? Und wenn ihr Kinder Gottes seid, ist es eigentlich euer natürliches Verhalten, also das natürliche Verhalten des Durchschnittschristen in der Welt ist, für Kranke beten, Tote auferwecken, Dämonen austreiben und das Evangelium verkünden. Nur damit wir es mal alle klar haben. Das ist das natürliche Verhalten. Das ist normal. Manche freuen sich, andere weniger. Ich möchte, dass ihr begreift, dass es natürlich ist. Weil ihr kommt nach Jesus. Ihr seid gemacht wie er. Und wisst ihr was? Ich habe was festgestellt. Du kannst wählen in deinem Leben. Du kannst wählen, wo du Krieg hast. Weil Krieg hast du. Kannst du nicht ändern. Auf dieser Welt habt ihr Krieg, würde ich mal so formulieren, frei. Entweder du kämpfst in deiner Familie und auf deinem persönlichen Acker und in deinem Beruf, oder du fängst an, für Gott die Kämpfe Gottes zu führen, außerhalb deiner Familie, deines Berufes, im Reich Gottes. Wenn du den Krieg führst im Reich Gottes, verspreche ich dir, kann ich dir sicher sagen, wirst du ganz wenig Krieg in deiner Familie haben. Warum? Der Teufel greift dich immer an, wo du aktiv bist. Und ich glaube, viele Probleme in unserem Leben würden sich auflösen, wenn wir mehr Jesus-mäßig leben würden. Und das sagt die Bibel, dass wir zuerst nach seinem Reich trachten sollen, dass uns dann alles andere auch gegeben werden wird. Und deswegen ist es so eine Einladung jetzt an euch alle, euer Herz in Übereinstimmung mit der Wahrheit Gottes zu bringen und zu sagen, ich will den Jesus leben. Einverstanden? Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe euch verloren zwischendrin. Eingeschlafen oder was? Vielleicht ein bisschen unangenehme und unliebsame Wahrheit, aber Leute, das ist die Wahrheit, die uns frei macht. Wir sind Kinder Gottes und wir dürfen vorwärts gehen und wir werden den Sieg haben. Amen.
Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu. Yeah.